Es wirkt in unserem Leben. Das wollen wir noch miteinander bekennen. Gott ist gut. Sein Wort ist wahr. Es wirkt in unserem Leben. Amen. Ich werde euch begrüßen mit einem Wort von Paulus, und er schrieb ganz am Anfang vom Römerbrief: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Zuerst die Juden und ebenso die Griechen. Das ist das Evangelium, die erste Seite vom Evangelium. Das ist wie eine Münze. Und das wird heute auch nicht übernehmen, weil ich habe heute die von der anderen Seite auf der Münze. Das Evangelium geht nämlich weiter in Vers 18, wo es dann heißt: Denn darin wird die Gerechtigkeit offenbart, die vor Gott gilt. Welche geschieht? Aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht in Habakkuk 2, Vers 4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Evangelium ist nicht nur das, wo die Leute rufen zu Jesus Christus. Die gute Nachricht, es geht nachher weiter. Die gute Nachricht ist nicht nur, dass die Leute zu Jesus kommen. Es ist gerade darum, dass wir das Evangelium, die Kraft, neu entdecken und neu drin hineingehen. Ganz neu entdecken. Das Evangelium ist nicht nur den Sünder suchen, sondern das Evangelium ist ihn in Kraft setzen. So wie es im Epheserbrief steht, dass wir die ganze Gemeinde zur reifen Nachfolge bringen. Glaubt ihr das? Amen. Ich möchte euch danken. Das ist einfach mal so ein Bild von unseren Einsätzen auf der Straße, wo wir sind, auf der Baustelle und wo, im Park am Predigen. Ihr seid Familie für uns ein Stück weit. Wirklich Familie. Und ihr habt auch den Simeon herzlich aufgenommen. Gestern ist der Fini 1 Jahr alt geworden. Ich kenne keinen Mensch so klein, der so eine Geschichte hat wie er. Und mir ist so dankbar, gestern sind mir wirklich Tränen wieder runtergelaufen, als ich auf das letzte Jahr zurückgeschaut habe und einfach gesagt: Danke Herr, danke Herr, danke Herr, du bist gnädig und gut. Wir sind unterwegs an den verschiedensten Orten und wir danken euch für alle Gebete, die ihr für uns habt. Ohne Gebet und finanzielle Unterstützung könnten wir das nicht machen. Ich gehe immer wieder auf den Bau arbeiten, aber es wird nicht länger. Es wird nicht länger. Und ich muss auch sagen, hey, ich bin nicht mehr 20. Ich habe dann ein paar Hilfsarbeiter, ein paar Zeitern. Die machen das, was ich vor 20, 30 Jahren gemacht habe. Dann nehme ich einen 25-Kilo-Sack Gips und dann sagt, käme noch einer drauf. Und ich sage, ja, geht's noch. Aber wir haben, als wo ich die Lehre gemacht habe, haben wir Düngersäcke in 80 Kilo gehabt und Zementsäcke sind noch 50 Kilo gewesen. Heute sind es 25 Kilo. Aber eben du, hey. Heiliges Gebet, ich sag's euch. Da. Yeah. Es ist wunderbar. Bevor ich aber jetzt euch nachher im Glauben will weiterbringen, wo ich anschliessen an die Osterpredigt, es war so gewaltig. Dabei sagt, hat mich letztes Mal wirklich in Horror versetzt, als ich da war. Sagt, du kommst ja nächste, du bist ja, hast die nächste Predigt. Was die nächste Predigt? Ich habe meine Agenda, wo nächste Predigt? Nicht! Dann sagt sie, ja, wir haben eben nächstes Mal keinen Gottesdienst, aber dann kommst du wieder. Und jetzt kommt er heute wieder da mit, hey, hast du denn 2 Wochen wieder Predigt? Ja, oder nicht du, aber schon. Ich sage, ja, meine Güte. Ich komme ja gern, aber ihr seid eine herausfordernde Gemeinde, wisst ihr? Da muss ich immer etwas Neues bringen. Gott ist gut. Annett, gib uns ein Zeugnis. Jetzt hast du den Part der Evangelisation.
Ich liebe das Bündnerland. Und es gibt dort eine Wanderung. Da kann man von See zu See laufen. Vom Kaumasee zum Krestasee. Und die Seen sind so beeindruckend. So tief und so türkis. Und sie leuchten in alle Farben. Und es macht mir so Freude. Ich könnte also jedes Wochenende dort her. Oder lieber nicht am Wochenende. Da hat es zu viele Leute. Aber wir haben vorher im Lied gesungen, Jesus ist schöner. Stellt euch das mal vor. Schöner als die Berge, schöner als den Ort, wo ihr euch könntet vorstellen, wo wunderbar ist. Jesus ist schöner, Jesus ist höher. Deshalb gewöhne ich ab und zu Menschen für Jesus. Weil ich weiß, wenn jemand Jesus begegnet, ist das noch viel, viel mehr. Ich spreche 2 Männer euch, haben gesehen, sie sind von der Baustelle gekommen. gleiche Schuhe wie der Matthias und dreckig. Und sie sind noch am Bier trinken dort vor dem Park. Und ich habe nicht genau gewusst, was kommt auf mich zu, wenn ich die anspreche. Sie sind so vom Alter her zwischen 50 und 55, noch nicht pensioniert. Dann der eine lacht mich an, er ist aus Argentinien und sagt, ich liebe Jesus. Und ich habe Jesus in meinem Leben, sein Kollege schaut ihn an und was? Er hat es noch nicht gewusst. Aber jetzt hat sich der andere offenbart. Und dann haben wir gemerkt, er kann zu wenig Deutsch, sein Kollege. Er spricht Spanisch, er kommt von Peru. Und dann der Janni, der mit mir unterwegs ist, der hat eine Gabe, der kann eigentlich jede Sprache, die wir auf den Zettel haben, ob es Französisch ist, ob das Englisch ist, ob das irgendeine Sprache ist, kann er lesen. Und dann hat er mit ihm das auf Spanisch gelesen und der Mann hat sein Herz aufgetan, weil er seine Muttersprache gehört hat. Eben, wo ihm auf Spanisch sagt, wie gross sein Gott ist.
Sollen wir ein Zeigesbild?
Ja. Währenddessen hatte ich ein bisschen Zeit, drei Bilder zu machen, was normalerweise nicht so ist. Und das ist erstaunlich. Ganz am Anfang, der Janni sieht man mit dem Rucker, er erklärt ihm das Evangelium, dann kommt das nächste Bild. Der Janni hat gesagt, hey, du bist ein Kollege, komm, jetzt. Und dann hat der Juan hat sich für Jesus entschieden. Und das dritte Bild, sie sind Freunde. Und der Janni ist so ein, der würde ihn gerade mitnehmen, egal, oder würde mit ihm hergehen, egal wo er müsste gehen. Und interessanterweise, der Mann, der mir am Anfang gesagt hat, er liebe Jesus, der hat einen ganz kurzen Moment, ist er aufgestanden und ist, ich weiß nicht, wo er hergegangen ist, einfach, dass der Joan hätte sich können ganz auf den Janni ausrichten und nicht nur muss schauen, was macht jetzt mein Kollege, wenn ich da bete. Nachher ist er aber wieder zurückgekommen und hat riesige Freude gehabt. Und für mich ist es natürlich schön, ich weiß, der Joan hat einen Freund, der ihn wird weiterführen, weiter von Jesus erzählen, ihn lieben. Und das ist ganz selten, dass ich das so habe. Deshalb, also wenn ihr daran denkt, nächste Woche für den Joan zum Beten, dass er Jesus nachfolgt und auch seine Familie natürlich dann von ihm hört, von Jesus, dass sie zusammen, also dass die ganze Familie Jesus liebt und ihm nachfolgt, ist das Allerschönste, was passieren kann.
Amen. Also ich kann da nicht immer wieder zulassen. Ich weiß nicht, wenn es euch dann langweilig ist, dann sage ich, sie darf nichts mehr da vorne sagen. Aber mir tut das so gut. Wenn sie ja vom Einsatz heimkommt und sie erzählt, dass sie Menschen Jesus Christus angenommen hat, ich spüre von dieser Schönheit von Jesus, es ist gewaltig. Und ich bin froh, dass es Leute gibt, die das machen. Lasst euch anstecken. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich möchte heute das nutzen, dass ich gerade wieder wie euch bin und ihr seid noch so drin. Und ich empfehle jedem, der die Osterpredigt nicht gehört hat, die Auferstehungspredigt, hören Sie einmal, zweimal. Das sind einzelne Lehraussagen, die drin sind, die euch weiterhelfen. Und das, was heute kommt, schließt eigentlich darauf an. Im Kolosserbrief 1, Vers 12 heißt, jetzt muss ich aufpassen. Herr, hilf mir jetzt gerade. Kolosser 1, 12 steht. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat. Er hat euch alles gegeben. Tüchtig gemacht hat zum Erbteil der Heiligen im Licht. Und jetzt kommt das, was wir letzte Sonntag hatten. Er hat euch errettet aus der Macht der Finsternis und hat euch versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Aufpassen, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden, definitivum, abgeschlossen. In Jesus Christus, versetzt ins Reich Gottes, in Gegenwart Gottes, zur Erlösung, wo alle Sünden vergeben sind, fertig. Verstehen Sie das? Alles, was nachher kommt, schauen wir nachher noch ein bisschen an. Aber das müsst ihr verstehen, ihr seid Sieger, das haben wir vorletzte Sonntag gesagt, wir sind Sieger über den Tod durch Jesus Christus, weil er schon da war. Jesus Christus hat ein für alle Mal alle Sünden verbracht. Er kann nicht immer wieder gekreuzigt werden. Es ist alles von Anfang der Schöpfung, Gegenwart und Zukunft ein für alle Mal bezahlt. Amen. Die Gedankengänge müssen wir mitgehen. Römer 8, 1 und 2 heißt: So gibt es nun keine Verdammnis. Auch nicht 5 Gramm. Auch nicht 10%. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, weil er alles schon gezahlt hat. Denn das Gesetz des Geistes, das ist die neue Gesetzmäßigkeit, in der wir leben, denn das Gesetz des Geistes ist eine neue Gesetzmäßigkeit, die in uns hineinruhig ist. Das Gesetz des Geistes hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde, die hat Jesus gezahlt, und vom Gesetz des Todes, dort war Jesus schon. Und welches Leben ist in uns, seit du verstehst von Jesus Christus, seit wir wieder geboren sind? Welches Leben ist in uns? Nicht irgendein neues Leben. Es ist das Leben von Jesus Christus. Jesus Christus hat alle Sünden gezahlt und er war im Tod mit dem Leben. Da kommst du nur einmal an. Tod ist besiegt. Amen. Gut, steigen wir ein. Das war nochmal so ein Vorgedanke. Das neue Leben ist ein anderes Leben. Nicht das Gemüsel da ein bisschen hin und her und Mischmasch, sondern das neue Leben ist ein hundertprozentiger Richtungswechsel in ein neues Leben. Amen. Vorher ohne Christus verloren, jetzt mit Christus im neuen Leben auf dem Weg in den Himmel. Jesus stellt ganz klar, niemand reißt einen Lappen von einem neuen Kleid und flickt ihn auf das alte Kleid, sonst zerreißt man das Neue und der Lappen vom Neuen passt nicht auf das Alte. Niemand soll das neue Leben nehmen und aufs alte Leben kleben. Oder auch nur noch ein bisschen versuchen, in das alte wieder zurückzukommen. Es ist etwas ganz anderes, du hast ein neues Kleid bekommen. Amen. Jetzt geht nämlich noch weiter. Jesus hat gesagt, das müsst ihr doppelt verstehen. Alle, die gerne einen guten Wein trinken. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Das sind die Ledersäcke, die müssen ganz frisch sein. Und dann kann man den frischen Wein rein tun. Wenn man es in einen alten Sack tut, dann platzt er und alles wird verschüttet. Und Schläuche gehen kaputt. Sondern neuer Wein soll man in neue Schläuche füllen. Vielleicht denkt ihr, oh Schule, das haben wir schon alles gehört, das sind wir schon durch, eine Sonntagsschule, das brauchen wir nicht mehr zu wissen. Ja, klar. Er hat auch von dem Predigt. Ja, soll ich jetzt eine neue Bibel schreiben? Hä? Nein. Ich nehme das Gleiche, weil er hat recht gehabt. Also, ich komme da hin. Nein, es geht darum. Ich möchte euch das vorstellen. Jetzt, wenn ihr jetzt da würdet zu so einem Küffner gehen und der würde sagen, du, wir haben da noch so einen Fleischsack da, so einen leeren, da kannst du den frischen Wein rein tun. Und dann sagt er, nein, ich habe noch einen alten daheim. Ich nehme den. Der passt so schön auf der Küche drauf. Er würde sagen, ich bin der. Aber Leute, das ist das, was wir heute erleben. Viele Leute sind total erlöst, haben ein total neues Leben und dann pfuschen sie da irgendwo im Gesetz umeinander. Das geht nicht. Das passt nicht. Aber ich will euch jetzt dann auch überführen, weil das ist auch unser Problem. Das ist unsere Herausforderung. Das ist meine Herausforderung. Nicht, dass ich schon alles begriffen hätte, aber ich strebe nach dem Kreuz, das zu erlangen und das Verständnis und die Weisheit. Das neue Leben ist ein anderes Leben. Das neue Leben heisst anders Leben. Es geht da um Identität, um ein Selbstverständnis, wie wir über uns selber denken und wie wir wissen, dass wir von Christus angenommen sind. Es geht da nicht um Autorität. Es geht heute um Identität, nicht um Autorität. Autorität wäre, was du als neue Identität tust. Aber die Sache mit der Autorität ist eben so eine. Das müssen wir ein anderes Mal anschauen, wenn das gewünscht ist. Wie ihr euch vorstellen, ihr habt einen Leu, mit einer Identität von einer Hauskatze. Ein Leu mit Mähne, richtige Zähne und hat die Mentalität von einer Hauskatze. Der ist nicht in der Lage, seine Autorität auszuüben. Der würde irgendwo eine Antilope kommen und furzen und der Leu, oh, weg. Anstatt zu sagen, hey, das ist mein Menü, da muss ich durch. Das ist der Unterschied zwischen Identität und nachher auch Autorität. Das ist aber wichtig. Viele Leute, und wir haben richtige Probleme, wirklich starke Probleme. Wir haben junge Leute, die gehen den Dämonen austreiben und es passiert hin und vorne nichts. Sie kopieren irgendeine Autorität von Wilhelm Pals oder von Rainer Bonke oder so und dann gehen sie und Halleluja, Halleluja und Amen, Amen, Amen. Und es passiert nichts. Weil sie kopieren, sie haben noch nicht kapiert, dass sie erst eine Identität in Christus haben müssen. Wer ohne Identität etwas versucht zu machen, wozu er nicht berufen ist und was nicht seine Ausrichtung, was seine Ausrichtung entspricht von seiner Identität, er macht viel kaputt. Leute, da sind Leute in der ganzen Seelsorgebewegung, die wir hatten, in den 70er, 80er Jahren, sind so viele Leute zu Seelsorgekrüppeln gemacht worden, weil so Leute, die sich aufgespielt haben und vorgeburtliche Dämonen austrieben haben und alle Quatsch. Und ich einfach sage, hey, vergib uns. Vergib uns. Lehre uns. Und darum eben, Autorität kommt vielleicht das andere Mal da. Wäre wieder eine Folge predigt auf das, weil es wird schön darauf aufbauen. Aber vielleicht sagen dir auch, das ist zu gefährlich, wenn wir gar nicht wissen. Eine Autorität hat Verantwortung, versteht ihr? Gott gibt immer Verantwortung, er gibt Vollmacht, aber er gibt auch Verantwortung. Da muss man ein Ja dazu haben. Der Paulus redet von drei Sachen, die zur Identität grundlegend gehören, vom Verständnis von dem neuen Leben. Und das finden wir in 1. Thessaloniker 5, Vers 8. Wir aber, die Kinder des Lichts oder des Tages, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Das ist die zusammengeschrumpfte, alles vor allem ineinander konzentrierte Identität, die du musst haben, die wir heute anschauen. Das ist das absolute Minimum, das maximale Minimum, das es überhaupt gibt. Alles auf das ist konzentriert. Wenn du einen Wandersmann fragst, was brauchst du? Ein Wandersmann. Dann sagt er Gesundheit, eine gute Ausrüstung und ein Ziel. Dann geht es los. Mehr braucht er nicht. Er sagt, alles andere wird sich geben. Und genau so ist es da. Paulus sagt, was du brauchst, ist Glaube, ist Liebe und ist Hoffnung. Wenn du das verstanden hast, wird sich alles andere in deinem Leben ergeben. Von Geist und alles mögliche Gebet, alles. Wenn du das hast, wird sich alles andere ergeben. Das werden wir heute miteinander anschauen. Ich tue es heute aufteilen. Und zwar, ich tue immer sagen, wie es war ist vor dem Kreuz und nachher, wie das verstanden wird jetzt nach dem Kreuz im Geist. Versteht mich nicht falsch, es geht mir nicht darum, das Kreuz hinter sich zu lassen, sondern es heisst, das Leben vor dem Kreuz ist es anders als nachher, wenn wir beim Kreuz sind und im Geist weiterleben. Und ich möchte einfach darauf ein bisschen eingehen. Mit neuem Glauben, mit frischer Liebe und mit zielgerichtetem Leben in der Hoffnung Gottes ist uns eine starke Identität gegeben. Das ist unsere Identität. Auch wenn die Begriffe Glaube, Liebe, Hoffnung im Alten Bund auch vorkommen, hat Jesus ihnen eine ganz neue, tiefgründliche, wichtige neue Bedeutung gegeben. Also eine erweiterte Bedeutung. Wenn wir das erkennen, können wir später auch in Autorität wirksam werden. Damit die Wirksamkeit vom Glauben, Liebe, Hoffnung, damit wir das ergreifen können, möchte ich wirklich, dass wir uns mal zugestehen, die Begriffe ganz neu zu denken. Wir fangen an mit der Liebe, weil der Paulus im Hohelied von der Liebe gesagt hat, nun bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, genau. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte. Und darum habe ich jetzt Liebe an erster Stelle gestellt in der Auslegung. Also, gehen wir vorwärts. Liebe. Gott, das ist jetzt gerade die Liebe vor dem Kreuz. Jetzt sind wir vor dem Kreuz. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott liebt alle Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Liebe vor dem Kreuz. Das ist die Liebe, wo ein Mann hat, wenn er plötzlich beim Posten seine Herzdame sieht, das allererste Mal. Er bleibt am Weg, weil ich lebe. Schaut sie an und sagt, oh, er hat sie noch nicht. Das ist dann die Liebe, die er hat. Oh, dann tut er alles. Ich sage euch, er geht aus Versehen nochmal auf die Post, obwohl er schon alles daheim hat. Vielleicht findet er sie ja noch. Rein zufällig geht er joggen, weil er hofft, er ist noch nie joggen. Aber er geht joggen, weil er denkt, irgendwo in diesem Gebiet wohnt sie. Denkt, ist nicht zufällig. Man macht alles, wenn man verliebt ist. Alles. Also, man wartet, weil man zufällig weiß, jetzt kommt sie vom Arbeiten heim. Zufällig geht man natürlich dann auch heim, weil hofft im Bus. Zufällig ist gerade noch, habt ihr noch Platz frei, nachdem du 10 Leute schon weggejagt hast. Ja, da ist noch frei. So ist Gott zu uns, wo er uns gesucht hat. Alles hat er unternommen. Immer wieder da ein Wort, da eine Predigt, da hat er dich geliebt und hat ein Geschenk gemacht. Das ist die Liebe vor dem Kreuz. Und jetzt kommen wir zu der Liebe. Habe ich da noch etwas vergessen? Habe ich falsch gedrückt? Nein, bin ich da. Jetzt Liebe im Geist nach dem Kreuz. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Der junge Mann hat jetzt seine Herzdame gefunden. Das ist jetzt ein Unterschied. Jetzt sind wir nach dem Kreuz. Er hat seine Herzdame gewonnen, es ist seine Frau geworden. Liebe ist jetzt nicht mehr etwas, das nur mit äußerlichen Avancen und zufälligen Begegnungen zu tun hat, sondern jetzt ist seine Geliebte und er im Zentrum der Liebe. Da ist die Liebe ausgegossen. Da wird Liebe gelebt. Das ist etwas anderes. Der Unterschied zwischen einem geliebten Sünder und einem geliebten Gotteskind, also das ist der Unterschied zwischen einem geliebten Sünder und einem geliebten Gotteskind. Im Moment von unserer Wiedergeburt sind wir von der Retterliebe in die Vaterliebe gewechselt. Das ist keine Adoption, das ist eine Geburt. Es wird oft auch ein Beispiel von Adoption gesagt, nein, es ist tatsächlich eine Geburt. Da ist etwas ganz Neues passiert. Das müsst ihr euch im Hinterkopf behalten. Du bist, wenn du wiedergeboren bist, ein Gotteskind. Du bist nicht der Sünder, der gesucht wird, sondern du bist der Gotteskind. Du bist im Liebestrom Gottes. Du schaffst vielleicht als Bäcker, als Banker oder Bierbrauer. Das ist aber das, was du tust. Aber was du bist, ist, du bist ein Gotteskind. Tönt das nicht verwechseln. Du bist nicht das, was du tust. Du bist das, was du bist. Du bist ein Gotteskind. Das ist deine Würde und Autorität. Wenn dich also jemand fragt, was bist du? Du sagst, ich bin ein Gotteskind und arbeite auf der Bank. Ich bin ein Gotteskind und arbeite als Bierbrauer. Ich bin ein Gotteskind und arbeite am Kiosk. Das ist das, was du bist. Du bist nicht das, was du schaffst. Das ist dein Lebenserhalt, wo du noch ein bisschen arbeitest. Aber was du bist, ist viel grösser. Du bist Gotteskind. Durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Und das ist jetzt nicht nur einmal ein einmaliger Akt, wo Gott sagt, so, jetzt gibt es mal eine Liebe. Und dann, wenn du wieder kommst, sagst du, jetzt ist schon fertig. Nein. Das ist eben interessant. Das ist ein durativer Begriff. Gott hat die Liebe in unsere Herzen ausgegossen und güsst und güsst und güsst und güsst. Das ist wie ein Gärtner, der einen Schlauch an der Spritzkanne hat. Das ist nicht einfach plötzlich leer, sondern hinter ist der Schlauch und spritzt immer weiter. Also das ist das Verständnis von Gott, hat seine Liebe in unser Herz ausgegossen. Das ist in uns. Versteht ihr? Es ist in uns. Der, Liebe, der Sünder wird von außen mit Avancen, mit Evangelisationen, mit Traktaten, mit Büchern versucht, reinzunehmen. Aber jetzt sind wir da beim Vater und er beschüttet uns immer zu mit Liebe. Wenn sie so machen, zu viel. Manchmal tun wir so, ja. Und das ist das Verrückte, ist, ich glaube, ich habe das auch drauf. Ja, genau. Weil wir jetzt Kinder sind, oder weil wir jetzt Kinder sind, hat Gott den Geist seines Sohnes in unser Herzen gesandt, der da ruft, aber lieber Vater. Das beweist Gottes Kindschaft. Unser innerer Mensch wird unaufhörlich von dem Liebestrom so fest geflutet, dass es unser Herz fast verreist und wir jubeln und wir sind überwältigt, wir sind verzückt, wir sind liebestrunken und sagen, ich liebe dich, Vater, ich liebe dich auch, halt, nicht so viel. Das ist das Schönste, was passieren kann. Wenn einem Kind sagt, ich liebe dich, und es sagt, ja gut, gib mir 5 Stutz. Nein, wenn das Kind dann sagt, ich liebe dich auch. Wenn du deiner Frau sagst, du liebst sie, und ich sage das meiner Frau, glaube ich, jeden Tag, gell? Ich muss mich mal nicht sagen, aber ich sage es, manchmal müsste sie fast zur Nacht weg, aber ich will sie jeden Tag sagen, dass ich sie liebe. Und wenn sie sagt, ja gut, ich sollte eine neue Küche haben. Das ist nicht das. Wir haben ja nichts, was wir Gott geben können. Haut und Knochen gehören ihm. Wenn wir vor Gott stehen, wäre eigentlich da nur so ein kleiner... Wo das Schild oben drauf, da ist der Matthias. Wir, Haut und Knochen gehören nicht uns. Wir gehören ganz Gott. Und dann ist es so, da können wir einfach sagen, Gott, ich liebe dich auch. Also wenn dich jemand fragt, wer bist du, dann sagst du, ich bin Gottes Rind und heiße Irmgard. Also ich will nicht sagen Irmgard, das will ich nicht sagen, aber... Tu doch das mal, wenn dich jemand fragt, wer bist du? Das ist also so bei uns im Team, auf dem Bau, ist das jemand, wenn man ein neues Team kommt, und wer bist du? Ich sage, ja, ich bin das Gotteskind, heiße Matthias. Das gibt große Augen, ich sage euch das. Es war auch immer schon so schwierig gewesen, oder es war so spannend gewesen, wenn die Leute sonst gefragt haben. Ich sage, es ist das Beste auf der Baustelle, wenn du am Anfang sagst, dass du Gotteskind bist, bei jedem neuen Bau. Wenn du dir das vorstellst, ich, der Michi, der Thomas, und so, ja, ich bin Christen, heiße Matthias. Du bist von manchem Witz nicht belästigt, ich sage euch. Es ist einfach schon mal für die Seele einiges besser. Wir haben da einen Merksatz. Als Gotteskind erlebst du die Liebe nicht von außen, sondern du stehst im Vollbad von der Liebe vom Vater. Das ist Identität und das ist jetzt eine Schulung. Identität wird einem nicht einfach angerührt. Identität lernt man durch, dass man sich das immer wieder neu ins Bewusstsein holt und darüber nachdenkt. Und dass man sich das vorstellt. Ich stand jetzt wirklich, ich bin geliebt von Gott, fertig. Das kann ein Sünder so nicht sagen. Weil er kennt den Vater nicht. Er wird geliebt zum Reinkommen. Aber das Nachher ist viel grösser. Dürfen wir nicht klein machen. Es wäre viel grösser. Aber wenn wir versuchen, wie ein Sünder zu leben, das und mit Avancen, hey, du bist gerettet. Du bist erlöst, du hast das neue Leben. Du stehst im Liebestrom, fertig. Und das ist Identität. Das ist Identität. Da hat kein Platz für. Oh weh. Aber so sind wir Menschen. Das Zweite, der Begriff Glauben gehört auch zu unserer Identität und hat auch eine doppelte Bedeutung, nämlich im alten Leben und im neuen Leben. Der Glaube vor dem Kreuz, so sehr hat Gott die Menschen geliebt, da haben wir vorhin schon gerade den Vers, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Bibel sagt nichts anderes, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Also, Glaube, der geweckte Glaube ist ein Zugang zu etwas viel größer. Der Glaube vor dem Kreuz ist ein Zugang zu etwas viel größerem. Das schauen wir jetzt an. Der Glaube im neuen Leben, jetzt im Geist. Es ist ein Unterschied. Wo bin ich jetzt? Verrutscht mit meinen Augen. Jetzt brauche ich das Ding tatsächlich das erste Mal. Ah, genau, da steht es ja. Wenn ich muss ich es so scharf stellen da vorne. Es ist der Unterschied von wer glaubt, wird gerettet, zu alles ist möglich dem, der glaubt. Das ist eine ganz andere Lebensweise. Das ist eine ganz andere Lebensweise. In ihrem Christsein schleichen einige immer wieder ums Kreuz, um immer wieder und wieder vom Gekreuzigten in Sack und Asche zu kapitulieren. Vorsicht, ich mache das Kreuz hier nicht klein. Das Kreuz, ich bin immer wieder bei dem Kreuz. Aber ich stande mit dem Kreuz im Leben. Ich weiß ums Blut Jesus Christus. Ich weiß um die Kraft wo, und das Leiden, das er auf sich hat. Das halte ich hoch. Aber ich stande nicht mehr vor dem Kreuz als jemand, der Jesus Christus nicht kennt. Es gibt aber Leute, die schleichen immer wieder in ihrem Christsein zurück in Sack und Asche kapitulieren, anstatt in Würde von einem Gotteskind vor dem auferstandenen Herz zu stehen, in dem Bewusstsein ist auferstanden, sich zu demütigen und zu sagen, Herr, wirklich, wie es vorne gesagt hat, Haut und Knochen gehören dir, ich habe gesündigt, vergib mir. Das ist ein Unterschied. Ein Gotteskind hat das eigentlich, alles, was vorne war, schon erlebt. Das ist durch. Jetzt steht er in einem ganz neuen Glauben. Jesus hat ein für alle Mal alles neu gemacht. Der Auferstandene hat ein für alle Mal alles neu gemacht. Als Kind Gottes sind wir vollkommen erlöst. Wenn jetzt etwas schief läuft und wir in Sünde stolpern, werden wir gereinigt. Das mag sich wie Erlösung anfühlen, aber als Kind Gottes bist du schon seit deiner Wiedergeburt erlöst. Du wirst gereinigt, wie in Johannes 1, Vers 9, ich glaube, das habe ich auch da. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Das ist an Gottes Kind geschrieben. Dass er uns vergibt und er reinigt uns. Dort steht reinigt. Es heisst dort nicht mehr das explizite Wort von erlöst uns. Sondern er reinigt uns, weil wir sind schon erlöst. Das ist wie an einem sauberen Gewand ein Dreckchen, wo der Herr sagt, ist zahlt, ich habe es gehört, es ist gut. Wir demütigen uns vor dem auferstandenen Herr. Wir sind ein König. Wir sind vom Knappen zum Ritter geworden. Und jetzt stehen wir in dem Adelstand. Und wenn wir vor dem Herr auf den Knien gehen, dann gehen wir das in der Würde von einem Gotteskind, der sagt, ich habe nichts. Aber ich weiß, du hast mir schon vergeben. Ich danke dir. Es tut mir leid. Erneuere meinen Sinn. Ich will anders weiterleben. Merksatz da. Als Gotteskind glaubst du nicht mehr, oder als Gotteskind glaubst du nicht mehr, um gerettet zu werden, sondern du glaubst, weil du gerettet bist. Wie sieht die Glaubensweise aus? Es sind ein paar noch am Schreiben, das ist ja vorbildlich. Ihr nehmt die Bibel mit, nehmt die Schreibzeug mit. Aber ihr dürft es auf dem Internet 10-mal hören oder sogar abladen. Weil das ist jetzt wirklich, das ist Identität, das müssen wir wirklich reinbringen. Gehen wir weiter. Wie? Oh, schon schnell sein. Gehen wir nochmal zurück, das darfst du mir sagen. Ich muss einfach, es ist ganz wichtig, es ist wirklich, das müssen wir verstehen. Es ist unser Stand, wenn wir immer wieder zurück das vermengen, entweder mit der Autorität oder wir gehen zurück und vermengen das mit unserem alten Leben, mit der alten Sicht, die in der Bibel ganz klar vertreten ist, dass es Liebe für Sünder gibt, dass es Glauben gibt, wo einen Sünder an Gott entgegenbringen kann, wenn wir das immer, dann haben wir immer ein Durcheinander in unserem Kopf. Darum ist die Klärung wichtig. Was ist das für eine Glaubensweise als Gotteskind? Das muss ich euch natürlich auch sagen. Es ist der Unterschied, ob ich an etwas glaube oder ob ich im Glauben stehe. Ich werde euch nachher eine Bibelstelle zeigen, Galater 2,20. Und die Bibel kann wissen, was dort steht. Wir haben so viel da drin, ich weiß. Ich lebe. Aber nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich jetzt im Fleisch, also der vergänglichen Welt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich dahingegeben hat. So haben wir es gelernt, ist das richtig? Wissen aber auch, dass sie da einen Bock geschossen haben in der liberalen Entwicklung von der Bibelübersetzung. Steht nämlich nicht an den Sohn Gottes. Und das wollte ich euch jetzt zeigen. Weil das ist wirklich fürs Verständnis wichtig. Luthertext 1912 hat es noch richtig drin. Und auch Teil Neuübersetzung haben sich auch schon wieder angepasst. Das heißt, ich lebe, doch nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes. Das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes. Da steht nicht im Glauben an den Sohn Gottes, sondern das ist ein Riesenunterschied. Ob ich an oder im Glauben stand. Das ist genau die gleiche Stelle, wie in, ähnlich wie in Nehemia immer falsch übersetzt wird. Die Freude des Herrn ist unsere Stärke. Kenne ich mir so als Lied. Die Freude des Herrn ist unsere Stärke. Wir brüllen das, wir singen das, wir hüpfen dazu. Aber im hebräischen Text steht, die Freude des Herrn an uns ist unsere Stärke. Da ist natürlich kein Unterschied. Mal, das ist ein Unterschied. Ob ich weiß, wenn ich niedergeschlagen bin, dass der Herr sich trotzdem über mich freut, oder wenn ich zusammengebuggelt und niedergeschlagen bin und sage, Herr, ich freue mich an dir, du weißt es. Das passt nicht. Die Freude des Herrn an uns ist unsere Stärke. Er freut sich. Und wenn dann da steht, dass, denn was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes. In dem Glauben des Sohnes Gottes. Ein Riesenunterschied. Ich wollte euch, dass ich euch keinen Bock mehr erzähle, habe ich euch das Griechische auch gerade dazu getan. Ich liebe Griechisch. Ich liebe Griechisch. Also, und da seht ihr jetzt, ich kann euch es extra anzeigen. Es ist so einfach, ich dachte, das darf ich jetzt machen. Also, en, also es heisst, so de oketi o ego, se de en. Das heisst, in. Und überall, wo im oberen Text, im deutschen Text, es in und im ist, ist rot. Und jetzt seht ihr genau, im griechischen Text, in Christus, also das ist ganz einfach, Christos, kann man lesen, oder? In Christos. Im Fleisch, Sarki, Sarg, kommt Fleisch rein, in Sarg, das ist das gleiche Wort. In Pisteo, Pistei, also im Glauben, Zeo, ich, Leben, des des tu des ios Sohn tu Theu des Gottes. Das ist jetzt für mich einfach wichtig, euch das zu zeigen, weil das ist eben auch so wichtig, dass wie Markus auch steht, da schreibt man, habt Glauben an Gott, wird dort übersetzt, 4,15 glaube ich. Aber in Wirklichkeit steht, habt den Glauben Gottes. Ich weiß nicht, was sie dort gemacht haben. Aber es ist ein Unterschied, ob ich vorm Kreuz bin und mich Gott annähere, oder ob ich nach dem Kreuz im Geist stande und im Glauben vor Jesus Christus stand. Das öffnet mir, wenn ich bete, wenn ich im Glauben mir merke, mich sozusagen in die Situation von Jesus, er hat Krankheit, er hat blind gesund gemacht, er hat Tote aufgeweckt. Wenn ich mich in den Glauben hineinsetze und den zulasse in meinem Bewusstsein, dann ist später Autorität möglich, verständlich. Das Leben im Glauben von Jesus angehen heisst, also so angehen heisst, in Jesus Christus sein. Und der Unterschied ist eigentlich der, an etwas glauben oder im Glauben stehen, ist das Gleiche, wenn ich am Flüger hänge, wenn er fliegt, oder wenn ich drin sitze. Das ist ganz einfach. Tom Cruise. Genau, Mission Impossible. Er klebt da, weiß ich, wie viele Kilometer in der Luft. Ja, Blödsinn. Ist da günstiger, aber bringt nichts. Bringt wirklich nichts. Im Flüger sein, wirst versorgt. Da kommen immer so die herzigen Frauen her, du bist trinken und so. Außer am Flüger kommt niemand vorbei. Habe ich also noch nie gesehen. Auch nicht im Film. Auch nicht im Film. Also der Unterschied zwischen an etwas glauben oder im Glauben sein nachher ist sehr entscheidend. Viele Christen leben ihr Leben im Anglauben. Tragisch. Oder kann man so sagen, wir sind in einer Zeit von einer Erweckung, wo ich das Bewusstsein auch ganz neu in die Gemeinde hineinbringen will. Das ist alles in dem neuen Leben drin von Ostern. Habt ihr das gemerkt? Das ist brutal, was da alles drin ist. Gibt es noch den Bibelvers? Der hat dich nicht vorenthalten. Römer 1,17, wo ich auch schon am Anfang gesagt habe. Denn darin, nicht daran, sondern darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Dann über so eine Bibelstelle geht man sonst weg und sagt, ich begreife das nicht. Herr, schenke Erkenntnis. Und man forscht nicht nach. Aber in Christus sind verborgen alle Schätze von der Weisheit und der Erkenntnis. Aber sie sind eben verborgen. Das heisst, du musst eine Schaufel in die Hand nehmen und ein bisschen tiefer gehen. Das braucht ein bisschen Zeit. Und dann heisst, wie geschrieben steht in Habakkuk 2,4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, wenn du anglaubst, kannst du doch nicht aus Glauben herausleben, weil du bist schon gar nicht im Flüger drin. Du kannst erst aus dem Glauben leben, wenn du drin bist. Sonst geht es nicht. Im Glauben Christi. Habe ich da etwas ausgelassen? Nein, gut. Kommen wir zum dritten Verständnis, das uns da vorgestellt für unsere Identität. Hoffnung. Hoffnung. Ich liebe Hoffnung. Hoffnung wird real, wenn ein Mensch in die Nähe vom Evangelium kommt. Hoffnung, mal allgemein gesehen, Hoffnung ist sehr ein entleertes Wort heute. Also wenn Leute heute von Hoffnung reden, dann ist es bei vielen Leuten ein unbegründendes, verzweifeltes Wünschen, begleitet von Beschwörungen, doch auch endlich mal Glück zu haben. Hoffnung, Lottoschein. Hoffnung, Spielcasino. Oh, Herr des Glücks. Oh, ich hoffe. Das sind Beschwörungen. Es hat aber nichts zu tun mit der wirklichen Hoffnung, die wir als Menschen haben. Wenn ein Mensch in die Nähe kommt vom Evangelium, entsteht das erste Mal reale Hoffnung. Hoffnung wird real, wie zum Beispiel hier in dieser Geschichte. Ihr kennt den schon, wenn wir das Bild anschauen. Super Bilder, Kinderbücher. Der Zachäus. Der Zachäus war ein reicher Mann. Er hatte alles gehabt. WWW. Wein, Weib und Wellness. Aber alle von diesen Sachen, die er hatte, haben nicht das gegeben, was er erhofft hat. Er hat nicht das gegeben, was er erhofft hat. Wie der Boris Becker, der jetzt im Knast sitzt. Er hat sich das nicht erhofft. Als Jesus aber in seine Stadt kommt, entfacht sich in seinem Herz eine begründete Hoffnung. Eine begründete Hoffnung, die Hoffnung ist an Jesus gekoppelt. Eine begründete, der kleine Zachäus wächst über sich raus. Er ist nicht grösser geworden, sondern der kleine Füdi ist abzuck und gerannt und klettert auf einem Baum hoch. Das hätte er als Zollbeamter sonst nicht alltäglich tun. Aber das hat ihn. Und er lernt Jesus kennen. Er lernt Jesus kennen und er wird gerettet. Jesus, von Jesus hören, weckt Hoffnung. Eine Hoffnung vor dem Kreuz. Und Hoffnung erweckt Kraft. Ein Hoffnungsloser, wo du Hoffnung gibst, der fängt an zu lachen. Ich habe das jetzt gesehen da in den Kriegen, die jetzt da weltweit da sind, da im Osten. Sobald die Richtigen kommen, kommen die Leute Hoffnung, weil sie lachen. Sie kommen ein Päckchen zu essen, es ist Hoffnung. Obwohl sie noch nichts haben, es geht ihnen schon viel besser. Das ist Hoffnung. Hoffnung ist eine enorme Kraft. Und jetzt, Hoffnung ist real, also sie wird nicht real, sondern sie ist real, wenn Menschen aus der Kraft vom Evangelium leben. Das jetzt im Geist. Natürlich haben wir Christen, Wiedergeborene, treu, gross und glaubenstauft und zweimal genetzt und weiss nicht was alles, haben wir alle die Hoffnung auf das Comeback von Jesus Christ. Das ist eine richtige Hoffnung. Wir hoffen, ja. Wir hoffen, dass wir in die Herrlichkeit gehen können. Da hoffen wir drauf. Aber das ist auch so eine Hoffnung, die wir weit von uns weg tun können. Weil das der Herr gerade wiederkommt. Ich weiss, ihr sagt mir natürlich, ich kann ja heute kommen. Aber Leute, wir können morgen miteinander telefonieren. Also. Die Zeichen sind noch nicht ganz reif. Es gibt in der Bibel gar ein paar ganz klare Hinweise. Dann wird er kommen, aber auch dann will man nicht genau wissen, wann. Aber Hoffnung hat eine viel größere Qualität. Und das, wenn wir jetzt miteinander anschauen, ich muss mal schauen. Genau. die Hoffnung. Habe ich da etwas falsch gemacht? Nein, es kommt jetzt. Und die Hoffnung, Hoffnung, gelobt sei Gott. Das ist aber vor dem Kreuz. Das habe ich da gelobt sein. Habe ich es zweimal drin. Augenblick, nicht schauen. So, so ist gut. Also, habe ich es aber falsch gemacht. Weil oben müsste es heissen, im neuen Leben, das muss ich korrigieren. Herr, hast du mich nicht daran erinnert? Ja. Nein, im Geist, im Geist. Also jetzt startet nämlich für uns im Geist, jetzt kommt etwas ganz Neues hinzu von der Hoffnung. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und jetzt haben wir den Bogen geschafft. Jetzt sind wir wieder beim letzten Gottesdienst. Habt ihr es gemerkt? Durch die Auferstehung. Wir haben nicht nur Hoffnung in Zukunft. Jetzt wird es schwieriger. Wir sind eine lebendige Hoffnung. Das ist unsere Identität. Das heisst, auch alle, die ein bisschen mimosenhaft sind, die ein bisschen geschädigt sind auf dieser Seite, dass sie alles immer so, es tut mir leid, aber sei dir bewusst, dass du die Hoffnung bist für die Welt. Klammern, Jesus ist die Hoffnung, aber Jesus hat, die Bibel sagt es selber, du bist die lebendige Hoffnung. Du bist Hoffnung. Jetzt lass die Hoffnung in dir aufkommen. Nimm deine Identität an. Machen wir gerade noch den Satz drunter. Dritter Merksatz. Als Gottes Kind hast du nicht nur eine begründete Hoffnung auf das, was kommt, sondern du bist die lebendige Hoffnung für die Welt. Das ist ganz etwas anderes. Das ist ganz etwas anderes. Du gehörst zu den glücklichsten Menschen der Welt. Du hast den liebevollsten Vater, den es gibt. Du hast den besten Herr, den du dir vorstellen kannst. Und du hast einen Geist, der dir alles überflüssend will geben. Das ist Identität. Natürlich, jetzt müsst ihr euch vorstellen, Hoffnung heisst im Deutschen Hope. Also im Altdeutsch heisst es Hope. Und Hope kommt von Hüpfen. Wir sollten viel mehr hüpfen. Springseil hüpfen. Hoffnung bringt Freude. Hüpfen für den Herr. Innerlich, unseren inneren Menschen glücklich sein, weil wir wissen, er kommt wieder oder wir gehen ihm entgegen. Und alles, was wir haben in unserem Leben, ist dazu da, Hoffnung bei den anderen zu wecken. Sie sehen an uns, Hoffnung lohnt sich. Glauben lohnt sich. Hey, der ist ja ganz verbittert, der hat immer Hoffnung, der hat immer Strahlen im Gesicht oder hat eine gewisse Art von Vertrauenswürdigkeit. Wo hat er das her? Das weckt Hoffnung. Hoffnung. Dann gibt es in der Bibel noch hunderte von Verheißungen, wo durch Jesus Ja und Amen sind. Das gilt es im Glauben zu ergreifen. Aber wenn ich jetzt mit Verheißungen anfangen würde, würde ich den Raum von der Identität verlassen. Weil Verheißungen sind ein Raum von der Autorität. Diese Sache müssen wir wirklich ein anderes Mal anschauen, wenn wir dann dazu kommen. Denn jetzt müsst ihr mal den Satz hören. Weil, wenn ein Leu eine Identität hat, wie eine Hauskatze, ist er nicht in der Lage, in der Autorität von einem König von der Savanne zu regieren und seine Vollmacht durchzusetzen. Es ist nicht möglich. Wenn wir Christen uns nicht wieder zurückbesinnen auf die Identität, ohne immer gerade loszuwursteln, sondern das muss man verstehen, das muss man inwendig lernen. Auswendig ist auch schon gut, aber inwendig ist besser. Das muss in uns zum Leben kommen. Wenn wir diese Identität haben, dann ist es die Vorarbeit gegeben, dass wir auch in der Autorität wirksam werden können, dass es nicht geht, wie in Apostelgeschichte 19, wo gemeint hat, sie können im Namen von Paulus Dämonen austreiben, alles vom Buch, oder? Dann einfach nachgemacht. Wenn die Identität stimmt, von der Autorität wird es wirksam und vorne nicht. Und Jesus hat ja gesagt, ihr habt die Vollmacht Gottes empfangen. Die meine Kinder sind, ihr habt sie empfangen. Ich fasse zusammen. Und das sind eigentlich nur die Kernsätze, die ich euch mitgeben wollte. Liebe, Glaube, Hoffnung, deine Identität ist dein neues Leben. Und das ist ein ganz anderes Leben. Das ist ein erwecktes Leben. Alle, als Gottes Kind erlebst du die Liebe Gottes nicht von außen, sondern du stehst im Vollbart seiner, der Liebe des Vaters. Als Gottes Kind glaubst du nicht mehr, um gerettet zu werden, sondern du glaubst, weil du gerettet bist. Als Gottes Kind hast du nicht nur die begründete Hoffnung, sondern du bist eine lebendige Hoffnung für die Welt. Und genau das habe ich in der Osterpredigt gesagt. Und ja, im Teufel passt das nicht, wenn wir das verstehen. Im Teufel passt das nicht. Er tut alles dafür, dass uns die Gedanken geklaut werden von unserer Identität. Wenn wir zu unserer Identität zurückkommen, hat der Teufel Reis auszunehmen. Dann werden wir ihm widerstehen können. Wenn wir aber immer uns über andere Argumente holen, wieso der Teufel jetzt muss gehen, dann kannst du tausendmal rufen im Namen Jesus. Wenn da nichts ist, dann sagt Jesus, ja, Jesus kenne ich schon, aber was bist du? Und wenn wir dann sagen, ich bin ein Gotteskind, jetzt ziehst du aber, dann wird es passieren. Da könnt ihr jetzt Zeugnis über Zeugnis aus dem Befreiungsdienst erzählen. Es ist so, Gottes Kraft, wenn du deine Identität hast, wirst du wirksam. Die Predigt ist fertig. Es ist eine heftige Predigt. Es tut mir fast ein bisschen leid, euch so überzufordern. Ihr könnt zu jedem Thema eine ganze Stunde reden. Aber ich habe 18 Seiten wieder auf 5 Blätter gebracht. Es soll euch gut tun. Hören die Predigt dafür 5 Mal und dann habt ihr es verstanden. Die Predigt ist fertig. Die Botschaft geht weiter. Und das sind ihr. Das ist eine kräftige Botschaft. Bringt sie weiter. In Jesu Namen. Amen.